Das war so der erste größere Stich, sage ich mal, wo ich dann gedacht habe, okay, ja, es gibt auch Schattenseiten. Nicht jeder, der Qualität auf die Straße bringt, bekommt auch den Lohn dafür. Heißt, warum zum Teufel versuche ich über Jahre hinweg, mich an Strukturen anzupassen, die mir offensichtlich nicht passen? Man bekommt eigentlich, gerade bei Leuten, die aus einer ganz anderen Branche sind, immer einen ganz treffenden Rat, ganz schlagenden Impuls, der einen dann wieder motiviert, vielleicht auch beruhigt. Die Kernschwierigkeit, glaube ich, das geht auch den meisten Selbstständigen so. Also würde ich jetzt mal pauschal behaupten, es gibt natürlich Unterschiede, war natürlich die Akquise. Also durchaus Momente, wo ich dann auch sehr stark überlegt habe, ist das wirklich das Richtige für mich? Bin ich überhaupt relevant? Gerade diese Reise, das auch für mich auch alles herauszufinden und sowas, ist ja eigentlich der eigentliche Charme am Ende des Tages an der Selbstständigkeit.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ihr wisst, in jedem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die selbstständig sind. Und mich persönlich interessiert der Blick hinter die Kulissen. Das heißt, ich möchte hinter die Fassade von Menschen gucken. Es geht mir in erster Linie nicht darum, zu erfahren, wo bist du der Beste? Da sprechen wir drüber, natürlich über die Fachlichkeit. Aber mir geht es darum, wie ist ein Mensch derjenige geworden oder diejenige geworden, die man oder der man heute ist. Heute habe ich wieder einen Mann bei mir zu Gast, sage ich gleich was dazu. Ich freue mich erstmal, euch ganz herzlich vorstellen zu können, Michael Berachowski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Michael, ja?
Absolut, absolut. Gut. Ja, hallo.
Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich weiß, dein Slogan ist, du bringst Betriebsabläufe à la Amazon in den Mittelstand. Lass ich mal so stehen. Entwicklungshilfe für Unternehmen. Mhm. Unterhalten wir uns drüber. Es ist ja ein sehr weites Feld. Kann man einen breiten Bogen spannen. Ich würde aber ganz oben einsteigen. Wenn du dir vorstellst, Michael, wir treffen uns jetzt hier nicht im Podcast, sondern wir treffen uns in einer WG am Küchentisch. Ja? Wie würdest du jemanden, also inklusive mir, der noch nie von Logistik, Operations und so weiter gehört hat, erklären, was du heute beruflich machst?
Ist gar nicht so leicht, tatsächlich. Also ich brande mich mittlerweile als Fractural-Unternehmensberater. Das ist so eine Kombination aus Interim-Management, Advisory und klassischer Unternehmensberatung. Kernspezifisch für den Bereich Operations-Logistik. Jetzt kann man darunter sehr, sehr viel verstehen und sehr wenig verstehen, wie du schon sagst. Heißt, ich unterstütze Unternehmen dabei, die Betriebsabläufe zu optimieren, Prozesse abzubilden, Prozesse zu optimieren, zu standardisieren, die gerade so im Mittelstand und bei Startups, kleineren Unternehmungen immer so leicht bröckeln, noch gar nicht so klar definiert sind, so ein bisschen, wir machen das jetzt so, es funktioniert seit einem halben Jahr ganz gut, in die Richtung gehen. Und ich komme da aus einer anderen Ecke, wo alles sehr, sehr, sehr klar definiert wird, in einzelnen Schritten, in einzelnen Passagen. Und dabei unterstütze ich dann Unternehmen, das Ganze auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise an einen gewissen Standard anzupassen, der mittlerweile auch in der Industrie gängig ist. Heißt, so ein bisschen den nächsten Schritt zu machen. Deswegen ist das Ganze auch eine Entwicklungshilfe in dem Sinne. Entwicklungshilfe ist natürlich auch ein krasses Wort, wenn man es so erstmal hört. Aber genau, im Kern kann man es so runterbrechen, dass ich eigentlich mehr oder weniger ein klassischer Unternehmensberater bin, der halt sehr gerne mit einsteigt, der nicht nur von der Seite rumbrabbelt, sondern auch gerne vor Ort mit den Leuten gemeinsam das Ganze aufbaut und den Leuten zeigt, dass ich nicht nur heiße Luft von mir gebe, sondern auch wirklich da was hinter ist und das Ganze auch gerne mit selber implementiere, anstatt einfach nur von außen zuzusehen.
Okay. Was weiß ich über dich? Gar nicht so viel. Wir haben uns, glaube ich, einmal getroffen bisher. Ich weiß, dass du bei Amazon warst. Da können wir gerne uns drüber unterhalten, was du da getan hast. Du hast Strukturnavi gegründet und du bist im Odo-Partner, wenn das noch so ist. Also wenn meine Informationen stimmen, können wir darüber sprechen, was das alles bedeutet. Und du lebst aktuell in Berlin. So,
genau. Das
ist das, was ich weiß. Um mal so an der Oberfläche zu bleiben. Wo bist du aufgewachsen, Michael? Und was davon lebt heute noch in deiner Art, wie du in Unternehmen unterwegs bist oder auch mit Klienten oder in Teams? Also was ist davon übrig geblieben? Erzähl mir mal ein bisschen was über deine Vergangenheit.
Sehr gerne. Also aufgewachsen bin ich tatsächlich ein bisschen gesplittet. Wir sind relativ häufig umgezogen und ich bin auch ein Mensch, der sehr häufig umgezogen ist in seinem Leben. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Aber ursprünglich aufgewachsen bin ich in Münsterland, im Kreis Steinfurt. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen, was ist eher eine kleinere, ländlichere Umgebung. Genau, und irgendwann sind wir dann nach Ostwestfalen umgezogen. Also ich bin so ein klassischer NRW-Mensch. Dort aufgewachsen, dort groß geworden, mit der westfälischen Frohnatur, die mir mal gefallen hat, mal nicht gefallen hat. Was davon tatsächlich in meiner Arbeit noch heutzutage tief drin ist, ist so ein bisschen diese vage Zurückhaltung, dieses Beobachterische, sage ich mal. Weil ich will jetzt Westfalen nicht zu sehr nahe treten. Es gibt auch Gründe, warum ich nach Berlin gezogen bin. Dass die eher so ein bisschen zurückhaltend sind, eher so ein bisschen beobachtend sind, eher so ein bisschen schauen wir mal. Das ist so okay. Ein bisschen das, was ich kenne, gerade auch aus Ostwestfalen. So ein bisschen so eine leichte Zurückhaltung, wenn man die andere Person noch nicht kennt. So ein bisschen abfühlen und schauen, okay, ist das ein Freund? Ist das ein potenzieller Geschäftspartner? Dass man erstmal schaut, okay, in welche Richtung könnte das als Person gehen? Das ist zumindest so mein Eindruck. Natürlich, Westfalen sind auch sehr herzlich und Frohnaturen. Aber immer so ein bisschen auch abschätzig und erstmal auf neutralem Boden beobachten. Das ist so meine Erfahrung. Ja. Und das hat sich so ein bisschen mit reingezogen. Ich konnte das jetzt auch ein bisschen aufbrechen, sage ich mal. Es wird sehr häufig behauptet, dass ich ein Berliner lebe. Das finde ich irgendwie ganz cool, weil ich eigentlich von Grund auf ein sehr direkter Mensch bin und kein Blatt vor den Mund nehmen will. Ich mag das eigentlich nicht.
Stimmt, kann ich hier bestätigen als Berliner.
Ja, absolut, absolut. Ja. Und deswegen werde ich von hier und da, gut, man hört es vielleicht auch ein bisschen raus, dass ich natürlich kein Berliner bin, gebürtig. Aber trotzdem so von der Lebenseinstellung und sowas passt das eigentlich viel mehr zu meinem Naturell. Und deswegen habe ich dann beide Seiten so ein bisschen kombiniert. Dieses analytische, beobachtendere mit dem direkten und herzlichen, sage ich mal.
Also ich finde schon cool, also mich beeindruckt schon, wie du über deine Westfalen-Wurzeln sprichst, sag ich mal, und dann deine Entwicklung zum direkten Berliner. Du hast mir ein Stichwort natürlich schon gegeben, vorhin, wo du sagtest, du bist oft umgezogen. Warum bist du oder seid ihr oft umgezogen?
Es war damals beruflich bedingt bei meinem Vater ein bisschen kritischer, dass wir umziehen mussten. Seine Familie kam auch aus Ostwestfalen und ja, das war so ein bisschen Abstand. Das hat ihm auf Dauer einfach nicht so gut getan. Deswegen haben wir dann diesen Schritt dann auch gemacht, wo ich schon 15 Jahre alt war tatsächlich. Aber das häufige Umziehen, was bei mir persönlich dann treffend war, war halt der berufliche Aspekt und Studium. Aber auch irgendwie so eine persönliche Erfahrung, Reise. Ich bin auch manchmal alleine in Urlaub geflogen beispielsweise. Gut, mittlerweile ist das auch relativ gängig. Aber früher war das schon irgendwie so ein bisschen abenteurer, ein bisschen, Weltenbummler, würde ich fast sagen.
Ja.
Heißt, ich musste mich immer relativ schnell ausrichten und immer an eine neue Umgebung anpassen. Und das zieht sich so ein bisschen wie so ein Schuh. Ich glaube aber jetzt habe ich meine Heimat gefunden in Berlin.
Warum Berlin?
Warum Berlin?
Warum nicht Hamburg? Ach, sind tolle Städte in Deutschland. Also jetzt, ja, für mich gäbe es, also das will ich ehrlich sagen, für mich wäre ein Ort Hamburg, wo ich hinziehen würde. Das wäre für mich eine Option. München, Düsseldorf, Köln, also weil man die großen Städte nimmt. Leipzig wäre noch so eine Stadt gewesen, Dresden vielleicht auch noch, aber ich bin halt Berliner und bin in Berlin hängen geblieben. Aber warum Berlin für dich?
Berlin ist hat so eine Magie für mich irgendwie. Und man könnte auch nach München gehen, aber München ist mir ein bisschen zu spießerisch, würde ich fast behaupten. Also die Leute sind natürlich auch super freundlich da und ja, zuvorkommend und eine ganz andere Art als so Berliner, würde ich auch spontan sagen. Aber ich war sehr oft zu Besuch hier, ich habe viele Freunde hier und habe mich immer super wohl hier gefühlt und ich mag diesen großen Mix an Möglichkeiten einfach. Heißt zum einen businesstechnisch, aber auch privat. Man kann hier super, super viele Sachen machen, man kann sich hier komplett ausleben und dementsprechend trifft man ja auch viele Menschen, also man hat wenig Stereotyp hier in der Stadt. Das gefällt mir ganz gut. Und ich mag auch diesen etwas anderen Charme der Stadt, sagen wir mal so. Ich bin nicht so der Typ, der dieses Plattgeleckte mag, nicht so dieses ganz Adrette. Und da ist zum Beispiel München ist so ein krasses Gegenbeispiel für mich. Also das ist bei dem Großstadtvergleich vielleicht so der größte Kontrast in Deutschland, aus meiner Perspektive. Mit Hamburg kann ich mich auch anfreunden. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Stadt. Köln hat mir auch immer super gefallen, aber ich denke mir so, ich wollte das Nonplusultra und das Maximum an Möglichkeiten. Und das finde ich in Berlin und es macht mir einfach Spaß hier. Es ist einfach schön.
Wie lange bist du jetzt schon in Berlin?
Seit 2024 tatsächlich.
Also gar nicht so lange. Okay.
Gar nicht so lange, ja. Gar nicht so lange.
Gut. Wenn du mal zurückdenkst, gab's in deinem Leben, in deiner Entwicklung, Eltern, Lehrer, Chef, Ausbilder, Studium, was auch immer, Menschen, die dir Struktur und Verantwortung vorgelebt haben, also die für dich auch Vorbilder sind, wenn man das so sagen kann. Ich finde ja immer Vorbilder schon ganz gut, manchmal hat man die falschen, manchmal irrt man sich. Aber gab es Menschen für dich, die dich geprägt haben, die dich auch begleiten, vielleicht auch in Gedanken, auch wenn du vielleicht mit denen keinen Kontakt mehr hast aktuell?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also meine Eltern haben mir das sehr, sehr gut nahegelegt, sind aus der Arbeiterklasse beide und haben so ihre Alltagsstruktur und ihre Arbeitsstruktur bis ins letzte Detail eigentlich immer gehabt. Gerade weil beide Elternteile eigentlich durchweg gearbeitet haben ihr ganzes Leben und auch weiterhin tun, aber trotzdem irgendwie ihren Alltag, diesen ganzen Kram, den Haushalt, alles irgendwie mit einbinden konnten. Und davor habe ich bis heute noch sehr viel Respekt, weil ich das selber nicht ins letzte Detail hinbekomme. Gerade was so privattechnisch mit Einkaufen und generellen Dingen, die man so im Haushalt hat, lasse ich schon mal schleifen. Nicht, dass ich irgendwie in einer Müllhalde lebe oder so. So ist es auch gar kein Fall. Ich bin eigentlich ein sehr ordentlicher Typ. Aber das sind so Dinge, das hat man mir früh beigebracht, dass man irgendwie so eine gewisse Ordnung halten muss.
Ja.
Eine gewisse Moral halten muss, eine gewisse Ethik auch im Charakter, dass man freundlich bleiben soll, solange es möglich ist. Also meine Eltern haben mich da sehr, sehr stark geprägt. Natürlich ein paar Lehrer auch. Und tatsächlich war ich in der Schule so ein bisschen aneckend, gerade im pubertären Alter.
Okay.
Heißt, mir wurde das ein bisschen mit Schmerz eingeprügelt, mehr oder weniger. Aber das waren immer auch so Autoritätspersonen, die mich dann wirklich auch ernst nehmen konnte. Also gerade diese sehr strengen Lehrer, die man nicht so mochte oder die viele, viele wahrscheinlich in ihrer Schulzeit nicht mochten. Mit denen kam ich tatsächlich immer ganz gut klar. Und die konnten mir dann auch relativ viel mitgeben. Also ich habe da so ein paar Figuren auch im Kopf, die mich dann auch in bestimmte Richtungen gelenkt haben und gefördert haben. Und natürlich auch welche, die mich für blöd verkauft haben oder schlecht vermarktet haben, sagen wir mal so. Und auch ein Chef von damals bei mir in der Zeit von Amazon, der hat immer so coole Sprüche gehabt, also so Lebensweisheiten. Die habe ich so aufgesaugt, dass ich sie mittlerweile auch raushaue. Ich bin ja auch noch relativ jung, mit 31 oder ich bin jung. Aber trotzdem habe ich es mir angewöhnt, dann immer so diese Weisheiten mit rauszuhauen und das erweckt immer so ein bisschen Interesse auch von den Leuten, dass dann, wenn jemand gerade diesen Kontrast, dass jemand so jung ist und dann irgendwie solche Weisheiten raushaut oder so klassische Boomer-Jokes.
Das ist schon ein Problem, dass man eben denkt, so junge Leute haben noch keine Weisheiten, aber ich glaube, das ist auch so eine Einstellung, die man haben kann. Wenn ich falsch recherchiert habe, wolltest du ursprünglich mal Wirtschaftsmathematik studieren und hast dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Stimmt es? Habe ich richtig geguckt oder stimmt es nicht?
Nicht ganz, nicht ganz. Ich hatte mit Elektrotechnik angefangen. Ich wollte ganz viele Sachen. Also ist auch bis heute so, dass ich mich irgendwie in 100 Sachen reinfuchse. Habe da damals mit angefangen. War jetzt nicht so ganz mein Ding, muss ich am Ende des Tages sagen. Also eigentlich ist Wirtschaftsingenieurwesen war ja auch nur so ein Kompromiss. weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich machen will. Ich wusste nur, ich will in den Bereich Management rein, langfristig. Und da war diese klassische Ingenieur, das klassische Ingenieurstudium dann nicht so ganz treffend, sage ich mal. Da hatte ich dann mehr Überschneidung mit dem Wirtschaftsingenieurwesen und habe dann die Fakultät gewechselt. Einfach, weil es mir mehr liegt und im Endeffekt auch ein bisschen leichter gefallen ist, weil ich auch nicht so der klassische Lerner war, in dem Sinne. Und mir einfach so dieses Auswendiglernen, BWL, aber auch Wirtschaftsökonomiefaktoren und sowas eigentlich sehr, sehr naheliegend waren. Und also so rückblickend betrachtet, hätte ich vielleicht eher in den Bereich so Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften vielleicht gehen sollen, weil das eigentlich immer so mein Steckenpferd war. Und da habe ich eigentlich immer den größten Spaß dran gehabt, aber es schadet mich, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil es ein Arbeitsweg
war. Was hast du denn studiert dann schlussendlich?
Wirtschaftsingenieurwesen.
Das stimmt noch, okay.
Mhm.
Was hat dich denn getriggert, das dann nachher zu machen?
Ich hatte mir halt ausgemalt, ich bin immer so ein Mensch, der sich so ein Ziel setzt und sagt, okay, du möchtest da und dahin. Also mein damaliges Ziel war irgendwie eine Leitungsposition in einem Unternehmen. Heißt wirklich dieses klassische, eine Managementlaufbahn hinzubekommen. Und da dachte ich mir, was ist der beste Weg, um da hinzukommen? Ja, ich hätte BWL studieren können. Das ist so der ganz klassische Weg gewesen. Aber auch damals hatte ich dann gehört, dass eher der MINT-Bereich stärker vertreten ist. Und natürlich muss man dann schauen, wie baut man sein Set zusammen, damit man dann hervorsticht am Ende des Tages. Und da ich natürlich wusste, dass ich nicht der krasse Lerner bin, habe ich extra einen etwas schwereren Studiengang genommen mit Wirtschaftsingenieurwesen, damit okay. Ich so ein bisschen eine bessere Fahrkarte habe, wie es so klassisch in Deutschland ist. Man braucht halt immer ein Papier, irgendwas zum Vorweisen.
Das ist in anderen Ländern ganz anders, aber wir Deutschen brauchen halt das Stück Papier, sag ich mal.
Ja, es ist so, ja. Es ist so.
Es ist so, ja, das stimmt. Also ich weiß auch gar nicht, ob wir davon irgendwann mal wegkommen.
Hm.
Lass uns einen Schritt weiter gucken. Du bist dann bei Amazon gelandet und wenn meine Informationen nicht falsch sind, warst du da auch etliche Jahre in Führungsrollen bei Amazon? Ich habe mir aufgeschrieben Operation Shift Manager, was immer das bedeutet. Du hast Standorte geleitet, du hast Verantwortung für viele Menschen gehabt. Ja. Selbstständigkeit kommen wir später zu. Warum hast du das getan? Also was hat dich gereizt, diesen oder diese Jobs oder diese Tätigkeiten oder diese Rollen, nenn es wie du willst, bei Amazon anzufangen?
Ja, ich habe so ein bisschen so einen Tick, sag ich mal. Also ursprünglich, ich wollte auf jeden Fall in eine sogenannte Fang-Company rein.
In eine was? Habe ich akustisch nicht verstanden.
In eine Fang-Company.
Ah ja, okay.
Also das sind so die klassischen großen amerikanischen Konzerne. Habe ich dann bei Google, bei Microsoft, bei Meta und Co., ich glaube Facebook hießen sie damals noch, bei Amazon beworben. Was mich daran ursprünglich fasziniert hat, war einfach bei Amazon der Kundensupport. Als langjähriger Kunde, ich habe sehr früh schon bestellt, war so ein Early Adopter als Kind auch schon, mehr oder weniger, natürlich mit den Kontodaten meines Vaters, war ich immer sehr, sehr fasziniert, wie schnell die reagieren und was für einen Kundenfokus die hatten. Und generell, wie die Abläufe auch funktionieren. Und ich dachte mir, okay, das ist ein Konzept, was mir gefällt, das ist modern, das ist etwas, wo ich ein Teil von sein will, wo ich was lernen kann, wo ich aber auch sehr stark gefordert bin und natürlich auch ein ganz nettes Anfangsgehalt auch von Anfang an bekomme. Und ja, das lief dann sehr strukturiert ab. Mir hat das sehr gut gefallen, dass da klare Pläne sind, wie man vorzugehen hat, wie bestimmte Standards, die man sich einfach aneignen kann, wenn man fleißig ist und nicht irgendwie über 10, 20 Jahre Berufserfahrung in bestimmte Positionen gelenkt wird, gezielt, sondern das sehr stark auf dich selber ankommt als Individuum, wie tief du in die Materie gehst und vor allem auch, wie schnell du in die Materie gehst.
Ja.
Und da nahm alles so ein bisschen seinen Lauf. Ich habe dann so eine Qualität auch irgendwo für mich entdeckt, dass ich scheinbar ganz gut mit Menschen umgehen kann. So eine gewisse Kombination aus Ernsthaftigkeit, aber auch irgendwie Freude und Zuvorkommenheit gegenüber Leuten immer habe, die mich dann ganz gut vorangebracht hat, auch relativ schnell in dem Unternehmen. Heißt von dem Shift-Manager, das ist so der klassische Abteilungsleiter gewesen. Dann aufgestiegen bin in den Bereich Bereichsleitung. Relativ schnell relativ gute Zahlen hatte, auch EU-weit und für Aufsehen erregt habe. Und dann in die Funktion kam. Also ich war auch immer so der Typ, der dann gesagt hat, oh, mir ist aber auch schon langweilig jetzt hier. kann ich nicht mehr machen? Kann ich nicht mich weiterbilden? Kann ich nicht in die Richtung gehen? Kann ich nicht das und das machen? Und dann sehr schnell in die Projektbetreuung kam, beziehungsweise dann auch in die Standortverantwortung. Und dann über die Jahre so meinen Weg gegangen bin, habe Projekte realisiert im Ausland, in Frankreich beispielsweise, in Spanien war ich auch aktiv. Also war eigentlich eine sehr schöne, bereichernde Zeit, auch eine sehr fordernde Zeit. Also man muss schon Arbeit lieben, glaube ich. Wenn man in so ein Unternehmen geht, sonst ist man da mehr oder weniger fehl am Platz, wenn man da jetzt auf Work-Life-Balance geht und diese Faktoren. Aber mein Ziel war es wirklich, da anzutreten und dann irgendwann mal der CEO von der Company zu werden oder zumindest an den runden Tisch zu kommen, ja.
Du hast eine, ich sag mal, schon eine exponierte Position gehabt in dem Unternehmen.
Ja.
Du hast Standort dafür gebaut, KPIs, also diese ganzen Leistungen. Also wie ich dich jetzt verstehe, auch das Unternehmen vorangebracht. Ich frage dich einfach mal, wann hast du gemerkt, dass irgendwas für dich nicht mehr stimmt und vielleicht nimmst du mich oder uns mal mit an den Tag, an dem du dachtest, heute kippt es. Also heute ist was anderes und ich muss etwas ändern. Gab es diesen Moment, also gab es diesen, ich sag mal, diesen Stichtag, weißt du, so, der Blitz fährt vom Himmel, ja, ey, Chaka. Ja. Oder aber war das ein schleichender Prozess, wo irgendwann nachher bei dir die Erkenntnis stand, ich möchte und ich muss etwas ändern?
Mhm. Ja, es ist quasi in zwei Schritten erfolgt, würde ich sagen. Ich war damals relativ enttäuscht nach dem Launch von dem Projekt, weil ich da sehr, sehr viel Verantwortung übernommen habe, dass man mich in eine andere Richtung gelenkt hat und dann so ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt hat, sage ich mal. Das war so die erste Konfrontation mit Konzernpolitikum, mit Dingen, die vielleicht so ein bisschen sauer aufstoßen, wenn man da so unverblümt reingeht und denkt, okay, ja, man kann, wenn man am besten arbeitet und sich immer exponiert und immer meldet und immer zeigt, so ein bisschen dieses 1,0 Abitur-Syndrom, würde ich das nennen, dass man auch dementsprechend auch immer weiter vorankommt und immer weiter vorangetrieben wird. Bin dann aber mit Charakteren zusammengestoßen, die mir dann so ein bisschen gezeigt haben, okay, du bist noch nicht so weit aus deren Sicht, so ein bisschen eine Bremse angelegt haben. Das war so der erste größere Stich, sage ich mal, wo ich dann gedacht habe, okay, ja, es gibt auch Schattenseiten des vielen Arbeitens, des ständig Vollgas geben und immer alles zeigen. Weil dann zum einen irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung dir gegenüber als Person gestellt wird, dass du halt diese Person bist, die immer Vollgas gibt, du bist für diese Lösungen da, du gehst da und dahin, du regelst das, du machst das. Auf der anderen Seite aber eine gewisse Erwartungshaltung auch von dir als Person dann kommt, in Richtung, okay, wo geht die Reise hin, was können wir machen, auf welche Position arbeiten wir hinaus. Das war so der erste größere Stich, sage ich mal, wo ich ein bisschen Komplikationen dann auch mit mir hatte. Da habe ich aber noch nicht entschieden, dass ich da abbreche, sondern ich habe versucht, in mich zu gehen und zu schauen, okay, vielleicht bist du auch so ein bisschen zu sehr ein Highsporn, zu sehr drüber. Vielleicht tut dir das auch mal gut, dich ein bisschen zurückzuziehen und ein bisschen
zu erden, wie man so schön sagt, ja.
Genau. Das war dann erstmal der richtige Schritt und glaube ich auch ein sehr, sehr wichtiges Learning für mich als Mensch insgesamt. Heißt, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, habe nicht mehr so sehr gepusht, habe natürlich meine Arbeit erledigt, habe Projekte übernommen, diesen ganzen Kram gemacht, habe aber anerkannt, dass halt nicht alles nach meiner Nase läuft.
Da warst du aber noch nicht in Berlin, da warst du noch im Münsterland.
Genau, ja, nicht im Münsterland, da hatte ich schon verschiedene Stationen. Ich war in Bremen aktiv, in Hamburg habe ich damals ganz angefangen. Dann in Emsbüren, wo ich das Werk hochgezogen habe, also das war so nach dem ersten großen Projekt, was ich so abgeschlossen hatte.
Okay, ja.
Genau. Und dann war es so ein bisschen schleichend, sage ich mal, dass das so, wo ich dann immer mehr gemerkt habe, okay, da gehört viel mehr dazu, als das, was eigentlich so nach außen präsentiert wird.
Ja.
Dass ein gewisses Politikum besteht, gewisse Zahlen müssen erfüllt werden. Also so ein bisschen den Background, den so, der auch so mit Seniorinnen-Management, wie man so schön sagt in der Branche.
Und du als junger Mensch vor allen Dingen.
Ja, absolut, absolut. Also es ist natürlich auch irgendwo ein Clash, dass man dann da erfährt, okay, die Welt ist nicht so kunterbunt, wie man denkt, und nicht jeder, der Qualität auf die Straße bringt, bekommt auch den Lohn dafür, ne? Das kennen, glaube ich, auch ganz viele Selbstständige, die eigentlich eine super Arbeit leisten und absolute Experten auf dem Gebiet sind, wo dann aber die Reichweite das Problem ist oder bestimmte Faktoren einfach nicht passen für den Moment. Genau. Ja, und dann habe ich mich dann dazu entschlossen, dann die Segel zu setzen und mir zu sagen.
Lass mich mal darauf kurz eingehen. Also ich sag mal, viele von uns kennen das ja, dass man das Gefühl hat, von außen läuft alles, ne? Also wenn ich Leute sehe, der Job ist toll. Also du kriegst ein irre Geld und Schmerzensgeld und was weiß ich, alles ist toll. Und trotzdem passiert ja innerlich irgendwas. Also so war es ja wahrscheinlich auch bei dir, ja? Gab es dann bei dir den Moment, also ich versuche das ja mal rauszukitzeln, ganz ehrlich. Also gibt es den Moment, wo man die Erkenntnis hat, ich muss jetzt da raus und ich gehe nicht in das nächste Unternehmen, sondern ich schlage den Weg ein in die Eigenverantwortung und die Selbstständigkeit. Gab es diesen Moment, also das, ich weiß, für mich ist das immer interessant zu wissen, wann passiert das? Ist das jetzt wirklich so ein Stufenprozess oder wachst du nachts auf oder morgens oder unter der Dusche oder was auch immer und sagst, ich muss jetzt hier raus, ich mache mich selbstständig. Keiner überspitze wird ein bisschen, ja. Aber wie ist das bei dir gewesen?
Also ein ganz schlagender Moment war, da hatte ich mich schon innerlich so ein bisschen verabschiedet von der Company und habe natürlich mich beworben, habe Gespräche geführt, bin dann auf eine Unternehmung gestoßen, die von der Struktur her sehr ähnlich ist, wo ich ein sehr gutes Angebot eigentlich von der Seite bekommen habe. Dann aber innerhalb des Bewerbungsprozesses, der 7-stufig war, gemerkt habe, okay, die kitzeln immer wieder an dem Charakter. Die versuchen immer wieder zu schauen, bist du wirklich geeignet für die Position? Und an gewisser Stelle habe ich dann gemerkt, okay, diese Struktur des Hirings, des Recruitings, die ich auch mit begleitet habe, auch teilweise in meiner Zeit, hat so ein paar Eckpfeiler, die mir einfach nicht passen. Ich bin jemand, der eigentlich sehr gerne eigenverantwortlich arbeitet und gerne Herr des Hauses ist. Das ist so ein Komplex. Ich weiß nicht, woher das kommt, was in meiner Kindheit schiefgelaufen ist. Aber dann für mich gedacht habe, okay, das ist ja ein Prozess, der ist strukturiert von einem Unternehmen, von einer Abteilung. Der ist so aufgesetzt und mir passt dieser Prozess nicht. Heißt, warum zum Teufel versuche ich über Jahre hinweg, mich an Strukturen anzupassen, die mir offensichtlich nicht passen? Und das Gleiche war ja auch so ein bisschen im Studium so. Also ich war eher so der Autodidakt, bin nicht so gerne zu den Veranstaltungen gegangen. Als dieses After-Corona-Studium hätte mir eigentlich viel, viel näher liegen, viel besser gepasst. Ja. Dass man sich so ein bisschen eher alleine vorbereitet oder in Kleingruppen, whatever. Und mir dann gedacht, okay, wenn du offensichtlich nicht gemacht bist für diese Konzernstruktur, auf Dauer zumindest, also ich will jetzt auch nicht die Konzerne jetzt komplett schlecht reden oder sowas. Das sind wunderbare Firmen, die bieten viel Sicherheit, einen klaren Weg, einen klaren Pfad. Aber dann kam halt dieser Punkt, wo ich dachte, okay, du hast jetzt die Schwimmflügel, hast du abgepackt. Du bist in der Lage, eigenverantwortlich Dinge aufzubauen. Du bist in der Lage, Abteilungen aufzubauen. Du bist in der Lage, eine Struktur zu liefern, ohne irgendwie Stützräder da drum.
Ja.
Sondern du nimmst das Beste aus dem Baukasten, der dir gegeben wird, und baust dein eigenes kleines Universum auf. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, vielleicht war der Step dann auch direkt in die Selbstständigkeit auch ein bisschen abrupt, aber innerhalb der Gespräche, die ich dann auch hatte und so, hat sich das für mich auch relativ schnell herausgepuppt, dass ich halt strategisch arbeiten möchte. Ich möchte mir selber was aufbauen, ich möchte meine eigenen Strukturen aufbauen und es einfach auch für mich auch einfach ausprobieren, ob ich das wirklich hinbekomme. Also fast schon wie so eine Challenge, das auch wirklich umzusetzen. Weil am Ende, wenn du für dich selber verantwortlich bist, dass du auch niemanden mehr, über den du dich aufregen kannst. Ja. Sonst hast du immer den Chef, der dich nervt, oder die Abteilung, die irgendwie keine Zusage gibt oder whatever.
Ich finde spannend, was du gesagt hast, so der Herr des Hauses, ne? Also endlich sein eigener Herr zu sein. Ich glaube, das ist schon ein großer Faktor, also auch ein Antrieb, Dinge zu tun, ja. dann hast du gesagt, also für dich entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig mit Thema XY. Was war denn für dich am allerschwersten beim Start? War das Sichtbarkeit? War das Preiskalkulation? Das Nein sagen? War das, ich muss jeden Auftrag annehmen? Wo kriege ich Kunden und Kundinnen her? Wo kriege ich Aufträge her? Also wo war dein Fokus? Oder war es was ganz anderes? Oder was hat dich bewegt in dieser ersten Zeit, wo du gesagt hast, ich springe jetzt, wie du es vorhin schon sagtest, so in dieses kalte Wasser?
Also die Kernschwierigkeit, glaube ich, das geht auch den meisten Selbstständigen so. Also würde ich jetzt mal pauschal behaupten, es gibt natürlich Unterschiede. Wenn man jetzt irgendwie einen Café auch macht oder so, ist das was anderes, als wenn man eine konkrete Leistung anbietet. Ja. Aus meiner Sicht war natürlich die Akquise. Das ist ein Bereich, den ich so nicht kannte. Mich selber zu vermarkten, auf Leute zuzugehen und meinen Kram zu vermarkten, das war schon auch eine ganz neue Erfahrung. Also ich hatte nicht so sehr Respekt vor dem Organisatorischen und sowas. Das wusste ich, dass ich das relativ einfach und gut auch hinkriege. Sondern wirklich dieses raus in die Welt gehen und sagen, das bin ich, das biete ich an. Und wie gehe ich auf die Leute zu? Wie baue ich ein Netzwerk auf? Das waren so die Kernthemen, vor denen ich auch wirklich auch bis heute auch noch Respekt habe, wo ich auch sage, da lernt man eigentlich nie aus, würde ich jetzt mal behaupten, pauschal. Gerade auch, weil sich die Anforderungen aber auch einfach ändern. Ich habe dann sehr viele Tipps angenommen, sehr viel mich mit Dienstleistern zusammengeschlossen, heißt so diesen halb passiven Weg gewählt, damit ich gar nicht erst in die Versuchung komme, da auf Leute direkt zuzugehen. Habe das in gewisser Weise auch vermieden. Also das war, glaube ich, so die größte Challenge bis jetzt. Diese eigene Schüchternheit oder diese eigene Zurückhaltung in dem Sinne da zu überwinden auch.
Wo sind denn deine ersten Kunden und Kundinnen hergekommen, als du dich selbstständig gemacht hast?
Tatsächlich über Altkontakte. Ich hatte schon so eine leichte Anbahnung damals. Da ging es dann um eine Festanstellung, wo ich dann aber gesagt habe, ja, das ist jetzt der Weg, den ich einschlagen will. Und es gab halt trotzdem ein Interesse daran, irgendwie in einer gewissen Form zusammenzuarbeiten. Heißt, darüber dann mainly, aber auch dann tatsächlich über Portale und Co., auch wenn sie nicht mehr so gut funktionieren in der Branche mittlerweile. Es läuft viel über Direktvermittlung in der Unternehmensberatung und auch in dem Interviewmarkt. Ja, wo ich so die ersten Eckpfeiler sammeln konnte. Aber dann auch relativ schnell gemerkt habe, okay, der Markt hat sich auch verändert. Also die Tipps, die damals so geltend waren in den Jahren 22, 23, wo das sehr gut funktioniert hat mit dem Schaufenster aufbauen, das bin ich. Und man kriegt auch Inbound-Anfragen, wie man so schön sagt, hat sich ein bisschen gewandelt, sagen wir mal so. Funktioniert auch noch, aber man braucht natürlich eine gewisse Reichweite, man braucht einen gewissen Content, den man sich so erstmal sukzessive aufbauen muss. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, dann auch als Berater das in so kurzer Zeit zu machen.
Wie machst du das denn heute? Machst du Werbung über Facebook, Google, Internet, was auch immer? Also wo akquirierst du heute? Oder ist das immer noch sozusagen Empfehlungen?
Tatsächlich am liebsten übers Netzwerken mittlerweile. Ja. Also ich besuche jetzt sehr, sehr viele Veranstaltungen, die auch komplett interdisziplinär sind, sage ich mal. Ich hatte letzte Woche im Rahmen der Fashion Week eine kleine Veranstaltung, wo es jetzt eigentlich gar nicht so die direkte Überschneidung gibt mit Logistik und Co., aber ich bin ja generell auch branchenoffen. Aber auch die haben natürlich Lagerthemen, Logistikthemen. Also das ist eigentlich so der beste Weg für mich persönlich. Und ich glaube, man muss das auch erstmal für sich finden, wo fühlt man sich eigentlich am wohlsten bei. Natürlich auch über LinkedIn. LinkedIn ist ein super Kanal. Ich habe mich ein bisschen in YouTube versucht. Da plane ich jetzt auch so ein bisschen ein paar andere Sachen noch. Aber ist sehr aufwendig, sehr schwierig. Vor allem, wenn man sich mit der Materie gar nicht so gut auskennt. Da merkt man dann schon, trotz AI-Unterstützung und Co. heutzutage, dass man da auch relativ schnell an seine Grenzen kommt. Genau. Und ansonsten halt über Verbandskontakte. So in die Richtung auf jeden Fall. Aber über die Listungen und so kommt auch noch was zustande. Also ich bin auf sämtlichen Anbietern gelistet. Für diverse Leistungen.
Jetzt habe ich ja ganz zu Anfang gesagt, du bist Odo-Partner. Vielleicht erklärst du uns einmal erstens, was Odo ist und was bedeutet das, Odo-Partner zu sein? Also Prozessberatung, ERP-Einführung etc. Ist das ein zweites Standbein? Ist das ist das dein Haupterwerb? Keine Ahnung. Erzähl mir mal was über Odoo und was du da tust. Und warum vor allen Dingen?
Also Odoo ist ein ERP-System, ein Enterprise Resource Planning System, wie man so schön sagt. Kann man als großen Vergleich SAP ziehen. Das kennt, glaube ich, jeder. Funktioniert auch ähnlich. Also die Software hat eine ganz andere Umgebung. Es ist, einfacher aufgebaut. Es hat so ein bisschen wie so ein Handyscreen vom Flair her. Ursprünglich. Und darüber kann man dann verschiedene Module installieren. Das heißt, zum einen so ein CRM-System, was ganz viele Leute brauchen. Ein Lagersystem, was ganz viele Leute brauchen. Also es gibt eigentlich für jede industrielle Anwendung gibt es dann ein digitales Pendant. Und wie ich darauf gekommen bin, war zum einen, dass ich mir dachte, okay, am Anfang gilt natürlich als Selbstständiger auch ein bisschen Bootstrapping. Das ist auch wieder so ein neumodischer Begriff. Zu schauen, okay, was machst du in den Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo du keine direkten Mandanten hast? Was kannst du zusätzlich an den Tisch bringen, was vielleicht auch nicht komplett A-fremd ist, wo du dich dann auch exponieren würdest mit? Und dann im Rahmen einer ERP-Beratung dann damals, also da ging es dann konkret darum, dass ein Unternehmen ein ERP-System sucht, habe ich mich dann in die Materie deutlich stärker eingearbeitet und gemerkt, Prozesse funktionieren heutzutage ohne ERP-System nicht mehr nachhaltig. Oder um kompetitiv zu sein als Unternehmung, brauchst du ein ERP-System heutzutage. Aber ein ERP-System per se erfordert auch standardisierte Prozesse, die sauber aufgearbeitet sind, damit man das überhaupt erstmal ermöglichen kann. Also es hat so einen gewissen Synergieeffekt. Von der Software per se bin ich sehr begeistert, weil die Einstiegshürde ist super gering. Es hat nicht die Implementierungskosten wie ein SAP beispielsweise und bietet halt durch seine Vielfalt, weil es halt Open Source ist. Und heißt, man kann auch eigene Apps programmieren. Einen ganz großen Spielraum für viele Unternehmen, die sich daran bedienen können. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile bis zu 30.000 eigene Apps für sämtliche Anwendungen, wie man so in der Industrie kennt. Heißt, man muss nicht immer den teuren SAP-Berater anrufen, sondern kann sich da auch, gerade als kleinere Unternehmung, es ist super sinnvoll, auf die Lösung zu umzugehen.
Aber das machst du auch als Selbstständiger, wenn ich das so fragen darf. Das heißt also, du akquirierst und implementierst du auch oder akquirierst du nur?
Ich implementiere auch. Ich habe da natürlich irgendwo auch meine physischen Grenzen, sage ich mal. Wenn es sehr stark in die PHP-Programmierung geht, dann arbeite ich da mit einer anderen Agentur noch zusammen, die mich da noch unterstützt. Aber so Standard-Anwendungen lassen sich da ganz gut abbilden. Und Akquise mache ich auch darüber. Als offizieller Odoo-Partner hat man auch einen Partnermanager, eine Partnermanagerin, die einen so ein bisschen dadurch unterstützt und hilft und auch darüber, also über die Core Company, wir werden dann auch Leads generiert, manchmal, die dann zugewiesen werden, wenn dann ganz gute Passung ist.
Ja. Lass uns mal wieder direkt zu dir zurückkommen.
Mhm.
Also was ich gut finde, ist ja, wenn man als Selbstständiger unterschiedliche Standbeine hat, weil wir in der heutigen Zeit natürlich uns, also man kann sich auf eine Spezialisierung stürzen, aber was ist, wenn nicht mehr funktioniert? Dann ist der Absturz vorprogrammiert. Das heißt, ich finde es immer gut, wenn Menschen unterschiedliche Perspektiven bedienen, so würde ich es mal sagen, ja. Wenn ich jetzt auf dich zurückgucke, also auch auf deine Führungserfahrung und deine Entwicklungserfahrung, ne? Wie führst du dich heute selber im Alltag? Also praktisch, wo ist deine Eigenführung, ja? Hast du Rituale? Hast du Grenzen? Also was schützt dich vor diesem Dauermodus Feuerwehr, den du ja vielleicht damals in der Amazonenzeit hattest, wo du sagst, du hast also wirklich reingepowert, ne? Was hilft dir heute, da nicht unterzugehen bei dir selbst?
Also es gibt auf jeden Fall Rituale. Ich meditiere tatsächlich mittlerweile. Was ganz Besonderes. Sport ist ein ganz großer Faktor, der so ein bisschen auch die Routine mitverleiht, sage ich mal. Ich versuche möglichst die gleichen Routinen auch aufzubauen, was so zu Bett gehen, Aufstehen betrifft. Da hat man ja gerade als Selbstständiger natürlich auch eine gewisse Flexibilität.
Ja.
Abhängig von den Terminen, die man so hat. Aber natürlich ist es auch eine Herausforderung, sage ich mal, wenn du dann doch am PC sitzt bis 1 Uhr nachts mal.
Korrekt.
Am nächsten Tag dann irgendwie dann doch um 7 Uhr aufzustehen. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen auf sich aufpassen. Und da habe ich auf jeden Fall auch noch selber Schritte zu machen, die ich da noch zu optimieren habe. Ich habe feste Tagespläne, versuche pro Bereich, pro Kunde immer so gewisse Zeitblöcke zu reservieren, aber auch für die Eigenentwicklung Zeitblöcke zu reservieren. Heißt, ich habe da schon eine sehr strukturierte Herangehensweise. Ob ich mich immer zu 100% dran halte, steht auf einem anderen Zettel.
Ja.
Aber zumindest gehe ich auf jeden Fall ganz stark in die Richtung, dass es auch so nachhaltig auch so bleibt. Und ja, natürlich, mir helfen auch gerade mein privates Umfeld, meine Freunde, meine Familie, dass ich nicht zu sehr darin versinke, weil es ist ja auch naheliegend, wenn man keine Arbeitszeitgrenzen hat.
Ja.
Dass man die natürlich massiv überschreitet, wenn man gerade so in dem Modus ist. Aber ich finde es super, es ist mir naheliegender, sage ich mal, weil ich generell auch naturell so bin, dass ich mal lieber irgendwie so 12, 14 Stunden richtig durchknatter und wirklich strukturiert durcharbeite und dann vielleicht mal an den nächsten Tag nur ganz kurz was mache.
Hm.
Also das ist eigentlich sogar ein Pro-Argument gegenüber der Festanstellung für mich persönlich, weil das mir ein bisschen zu starr war, auch wenn jetzt so neue Arbeitsmodelle auch vorhanden sind und das natürlich auch nicht mehr so ist wie vor 5 Jahren. Du hast jetzt auch deutlich mehr Flexibilität, glaube ich, auch als Arbeitnehmer.
Wie sieht denn für dich so ein perfekter freier Tag aus, wenn es den gibt? Also ohne Zahlen, ohne Daten, ohne Fakten, ohne Prozesse, ohne, ich sag mal, Kunden und Kunden. Also gibt es diese Tage und wie sieht so ein perfekter freier Tag denn für dich aus?
Die gibt es auf jeden Fall. Block mir die auch gezielt raus. Also ich versuche auf jeden Fall einen Tag in der Woche komplett frei zu machen. Das ist so meine Privatagenda, damit ich halt nicht zu tief drin bin, weil irgendwann macht es halt auch keinen Sinn mehr, weiterzuarbeiten aus meiner Sicht. Ja, so ein perfekter Tag. Also wenn es ein entspannter Tag in Berlin ist, dann startet der auf jeden Fall mit einem kleinen Lauf oder so morgens. Gerne auch mit Hund. Ich habe zwar keinen eigenen Hund, aber ich bin so ein Hobby-Sitter, sage ich mal. Also ich habe eigentlich immer gerne einen tierischen Begleiter bei mir und Freunde und Co. wissen natürlich über meine Flexibilität in dem Bereich auch Bescheid. Deswegen werden die auch häufiger mal zu mir geschoben. Genau. Trinke gerne dann einen Kaffee morgens, setze mich irgendwo hin, beobachte so die Leute, treffe mich vielleicht mit irgendwem. Aber das ist wirklich was ich sehr gerne mache, einfach so rumschlendern und ja. Die Welt anschauen. Ist jetzt im Winter nicht so angenehm wie im Frühling. Nee.
Also gerade auch aktuell nicht, das stimmt. Das Wetter ist
ja das, auch wenn man ausrutscht und Co., das schadet mir auch, gerade weil ich auch so ein Spaziergänger bin, auch gerne. Aber dann gutes Essen, vielleicht in eine Sauna oder sowas. Vielleicht mal eine coole Party, auch wenn das mittlerweile ein bisschen gediegener bei mir ausfällt, mit steigendem Alter. Genauso in die Richtung. Zeit mit Freunden, Zeit mit Familie, vielleicht auch mal rausfahren. Ja. In die Richtung. Oder halt auch sehr gerne mal reisen, in Urlaub fahren. Ich reise sehr, sehr gerne. Auch mal nur für ein Wochenende in Barcelona oder so. Das ist immer super. Also das gefällt mir gut.
Gibt's denn irgendeine Seite von dir, die deine Kunden und Kundinnen von dir nicht kennen und von denen du auch sagen würdest, das bin ich auch? Also etwas, was andere von dir, also was deine Kunden und Kunden von dir nicht wissen. Also die geheime Leidenschaft für Zigarren, Whisky, Theater, gibt es irgendeine Seite, die deine berufliche Komponente, also deine Kunden, Kunden nicht von dir wissen?
Es gibt da tatsächlich so einen sehr krassen Kontrast. Weil man natürlich, also in Berlin ist das Ganze ja aufgelockert. Man muss nicht in den Schlips und Kragen immer den ganzen Tag rumlaufen.
Ja.
Aber dann doch schon natürlich auch ein bisschen adretter. Aber wenn ich jetzt privat zu Hause, sage ich mal, an so einem Sonntagabend bin, hänge ich am liebsten in Hoodie und Jogginghose ab. Rauche gerne Zigaretten, tatsächlich. Das ist ein ganz schlimmes, schlimme Angewohnheit bei mir. Und hau mir sehr gerne Junkfood rein. Also ich bin ein riesen McDonald's-Fan. Das darf man ja auch heutzutage eigentlich gar nicht mehr öffentlich sagen. Aber da habe ich immer mal wieder, jetzt nicht irgendwie daily, auch nicht in der Woche, aber so mal im Monat oder so, hole ich mir dann ein schönes Menü und pfeife mir das dann zu Hause genüsslich rein. Also es gibt schon natürlich auch Sachen, die dann sehr im Kontrast sind zu dem, was ich so beruflich mache. Und ich bin tatsächlich auch privat ein sehr, sehr entspannter Mensch. Also ich bin gar nicht so darauf versessen, irgendwie alles zu verbessern und immer darauf zu achten. Aber was natürlich negativ ist, ist, oder was heißt negativ, ist es beruflich ein Riesenvorteil. Ich bin schon immer, wenn ich irgendwo rumlaufe oder so, achte ich schon immer auf Dinge, die nicht so passen für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob das ein Tick ist oder so. So ein bisschen der innere Monk, dass ich gewisse Dinge lieber geordnet hätte, als sie dann.
Hast du ein Beispiel dafür?
Boah, da ich in Neukölln wohne, ganz viele. Also gerade, ja, es ist ein sehr spezieller Stadtteil, eigentlich auch ein sehr schöner Stadtteil, weil hier so viele Kulturen zusammenfinden und super viele interessante, coole Menschen rumlaufen. Aber das Riesenproblem ist hier natürlich der Müll. Also das muss man ganz klar benennen. Es liegt überall Müll auf den Straßen und das ist schon ein Faktor, der mich massiv stört. Also ich habe da gar kein Verständnis für, warum man jetzt nicht irgendwie, vor allem weil er an jeder Ecke, eigentlich in jeder Seitenstraße, immer so ein öffentlicher Mülleimer ist. Auch wenn er nicht immer geleert ist, muss man auch immer sagen, ist das schon ein Faktor, der mich sehr stört. Und da ein ganz klassisches Beispiel war jetzt an Silvester, mit Raketenresten und sowas. Und das ist so ein Faktor, der mich mittlerweile echt nicht mehr abholt. Als Kind fand ich das super mit Feuerwerk und Co., aber mittlerweile sage ich, boah, nee, sparen wir uns den Scheiß. Es verdreckt alles und es nervt und man will schlafen dann auch zu gewisser Uhrzeit irgendwann mal. Und da wird dann halt fleißig weitergeböllert. Und dann auch außerhalb der Zeiten und heißt auch Tage davor, Tage danach. Und gerade wenn man dann auch Haustiere hat oder sehr nahe steht gegenüber Haustieren, ist das auch so ein Ding.
Ich habe meinen Podcast gehört, Hotel Matze, falls das jemand interessiert, sehr interessanter Podcast, der also auch sehr interessante Menschen interviewt und sagt, die Berliner und Berlinerinnen lieben ihre Stadt nicht mehr. Und das ist so ein Punkt, was du jetzt angesprochen hast, also wenn man Berliner ist und groß geworden ist in der Stadt, eben auch sieht, da haben sich Dinge verändert. Und dieses eigene Verantwortungsbewusstsein für seine Stadt, diese Stadt schön zu halten, das ist irgendwie verloren gegangen. Und du triggerst mich jetzt gerade wieder damit, dass eben Berliner, Berlinerin, egal ob sie zugezogen sind oder nicht, aber wer hier in Berlin wohnt, dass es Menschen gibt, die lieben ihre Stadt nicht. Weil wenn du deine Stadt wirklich lieben würdest, dann würdest du nicht so ein Chaos veranstalten, ja. Hast du mal das Gefühl gehabt, Michael, dass du scheiterst?
Ja, schon ganz oft.
Und wie bist du damit umgegangen?
Es gab Momente, wo ich mich gefragt habe, okay, wie gehst du jetzt überhaupt dran, wo ich die ersten, oder nicht die ersten Monate waren eigentlich ganz gut. Aber zwischenzeitlich, wo ich mich gefragt habe, warum kriege ich keine Anfragen? Beispielsweise bin ich nicht attraktiv genug für den Markt? Bin ich falsch positioniert? Passt das nicht? Also durchaus Momente, wo ich dann auch sehr stark überlegt habe, ist das wirklich das Richtige für mich? Bin ich überhaupt relevant? Also ist das nicht ein Schritt zu weit? Und wo man dann natürlich auch in die Versuchung kommt, in Anführungsstrichen, dann zu überlegen, wäre vielleicht eine Anstellung nicht wieder das Richtige, wo man dann wirklich auch im Zwist dann auch ist mit sich selber und auch im Bereich Finanzierung und Co. natürlich auch Momente. Ich habe ja das Vergnügen, dass ich gesetzlich versichert sein muss und dann die Versicherungslast dann auch zu tragen und so. Das sind so Faktoren, das weiß man natürlich auch vorher, kann aber in unschönen Momenten einen auch sehr treffen, sage ich mal. Oder klassischer Moment war auch, da hatte ich ein Angebot für ein sehr, sehr gutes Interimsmandat mit einem sehr hohen Tagessatz. Das wäre super gewesen, wenn ich das bekommen hätte. Und die Überschneidung war wirklich 1:1 auf meine Vita mit den Anforderungen. Da war ich schon sehr enttäuscht, dass das nicht geklappt hat und habe mich dann sehr gefragt, also warum ist das jetzt passiert? Gibt es da Leute, die vielleicht noch besser sind als ich oder eher geeignet oder heißt so ein bisschen diesen Markt zu verstehen, die Leute dahinter zu verstehen? Das sind schon daily Herausforderungen. Ich habe immer wieder den Moment, wo ich dann sage, okay, ob das alles so richtig ist, was ich aktuell tue und warum tust du dir den Stress an? Eigentlich möchtest du ja auch irgendwann mal sesshaft werden und vielleicht auch eine Familie gründen und sowas und das passt jetzt eigentlich aktuell halt wirklich gar nicht. Also da sind natürlich lauter Zweifel auch im Kopf und die sind auch immer wieder präsent. Also das kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist oder bei jeder, aber ich kann es auf jeden Fall noch nicht abschalten. Das fällt mir noch sehr schwer. Es kommt vielleicht irgendwann mal.
Ich war über 35 Jahre fest angestellt, habe mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt seit 9 Jahren selbstständig. Ne? Und diese Fragen kommen immer wieder. Ist es richtig? Ist es falsch? Ja. Was ist, wenn deine Aufträge wegbrechen? Ja. Also weil wir im Bereich der Selbstständigkeit ja immer diese Auf- und Abs haben. Es gibt halt
ja, nicht, genau.
Wie beim Angestellten, so weißt du, du weißt, was du jeden Monat verdienst, ja. Und das ist, also bei uns kommt ja noch dazu, du kriegst einen Umsatz und dann hast du ja trotzdem noch Ausgaben. Und gerade die Sozialbeiträge sind ja nicht ohne. Und ich glaube, was wichtig ist, auch zu erkennen, dass man, wenn man sich selbstständig macht, eben beide Teile trägt. Du trägst deinen Eigenanteil und du trägst den Anteil Arbeitgeber im Endeffekt, ja. Und das ist, glaube ich, wichtig. Aber ich höre ja mal diesen Spruch, selbst und ständig. Ich sage aber immer ganz oft, ständig und selbst, ja. Du kannst entscheiden, was du tust. Und ich verstehe dich, also diese Sorge, weil wir brauchen halt Geld zum Überleben, ja. Der eine hat mehr Puffer,
absolut.
Die eine hat mehr Puffer, der andere hat weniger Puffer, was auch immer. Aber irgendwas hatte ich ja in dem bis jetzt nicht dazu bewogen, das halt wieder hinzuschmeißen und zu sagen, ich bin eine Festanstellung, oder? Hm. Was ist der Treiber dafür?
Pure Sturheit.
Ehrlich.
Nein, das ist, glaube ich, so der Hauptfaktor, dass ich weiß, dass ich gewisse Qualitäten habe und
ja.
Und auch die ersten Kunden, die Gespräche, auch die Angebote, die ich bekomme, das sagt mir ja, da ist eine Relevanz da und dass ich auch die Dinge, die ich mache, auch nicht irgendwie aus Jux und Dollerei mir gewählt habe, sondern dass ich da auch mit Substanz herangehe und auch wirklich sehr, sehr positives Feedback von den Leuten, mit denen ich mittlerweile so zu tun habe, dass die Schritte, die ich auch gehe, sinnvoll sind. Auch mit der Angebotserweiterung, sage ich mal, jetzt im Bereich ERP und Co., wo der ein oder andere vielleicht Marketing-Mensch mir gesagt hätte, das ist aber, wir sollen ja schon auf unserer Spezialisierung bleiben und es ist viel besser, da so richtig starr reinzugehen. Da gibt es viele Meinungen. Ich vergleiche das mittlerweile so ein bisschen in Richtung Fitnessstudio-Training, wo dann Daniel vorbeikommt und sagt, du musst dir 100 Gramm Proteine reinknallen jeden Tag, dann läuft das schon. Dann sagt aber Eva, du musst unbedingt die Beine trainieren. Also so, das sind immer viele Meinungen unterwegs und die Leute reden meistens aus ihrer Perspektive mit dem, was für sie funktioniert hat persönlich. Und gerade diese Reise, das auch für mich auch alles herauszufinden und sowas, ist ja eigentlich der eigentliche Charme am Ende des Tages an der Selbstständigkeit. Und ob ich damit jetzt reich werde oder halbwegs anständig leben kann, ist ja auch einen anderen Zettel hin. Also das ist gar nicht mehr mein Ziel.
Ich kämpfe immer wieder damit, wenn dir alle sagen, du musst dich spitz positionieren und deine Zielgruppe und was weiß ich. Und ich habe gar keinen Bock darauf. Also ich arbeite gerne sehr breit. Ich war am Wochenende auf so einem KI-Summit, wo ich eine Ausbildung mache. Da war auch einer auf der Bühne, die sagte, Leute, lasst mich mit eurer Spezialisierung in Frieden. Ich bin Generalist und ich verkaufe mein breites Spektrum. Und da dachte ich, das ist so cool, weil ich habe gar keinen Bock auf diese, du machst nur Coaching oder, also ich mache ja Coaching, Beratung für diese Zielgruppe oder für diese. Klar muss man gucken, dass man eben mit diesem Bauchladen irgendwas machen kann, aber ich finde das total stark, man sagt, ich habe mehr als nur eine Kompetenz, ja. Also
absolut.
Das, was du mir jetzt auch gerade sagst, zu gucken, also ich bin da gut, ich bin da auch gut und dann nehme ich beides oder drei oder vier Dinge. Also wir lassen uns da auch gerne unter Druck setzen. Nochmal, jeder muss für sich gucken, wann er erfolgreich ist. Ja, und das hast du mir ja gerade jetzt auch bestätigt, ja. Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Also ich versuche immer so diesen Bogen zu kriegen für Leute, die auch mit sich, wie sagt man so schön, strugglen, ja.
Mhm.
Also die auch vielleicht vor dem Schritt stehen, so wie du ja irgendwann eine Entscheidung getroffen hast, dich selbstständig zu machen. Mhm. Gibt es einen Punkt, den du Menschen mitgeben würdest, die gerade entweder an ihrer Selbstständigkeit zweifeln oder die sagen, mache ich mich jetzt selbstständig oder nicht? Gibt es irgendeinen Tipp, irgendeinen Impuls, den du mitgeben würdest? Aus deiner Perspektive.
Also für Variante 2, mache ich mich jetzt selbstständig oder nicht? Ich kenne das von Kaufentscheidungen bei mir. Sobald ich anfange, mir irgendwie die PlayStation anzugucken oder sowas, steht eigentlich schon fest, dass ich es tun werde. Es ist nur die Frage der Zeit, wann ich auf den Bestellplatten gehe und das Ganze mache. Heißt, wenn das wirklich so ein kontinuierlicher Gedanke ist in einem selber drin, ist es meistens auch das Richtige für das, was man so tut. Das ist so unterbewusst, kommt das dann, man sollte sich jetzt natürlich nicht einfach so selbstständig machen, nur wenn man jetzt irgendwie mit Freunden am Stammtisch ein paar Bierchen reingepfiffen hat und gesagt, oh, das könnte eine ganz coole Idee sein. Man muss das schon ausarbeiten und strukturiert rangehen. Aber wenn das ein Dauerthema ist über Monate, über Wochen, über Jahre vielleicht sogar, ist es vielleicht keine schlechte Idee und es gibt immer Möglichkeiten, das auch nebenberuflich zu machen, vielleicht eine Teilzeitstelle dann noch. Also man kann das Risiko auch minimieren und abwägen, je nachdem, an welchem Lebenspunkt man sich auch selber befindet. Und für die erste Gruppe, die da am Struggeln ist, würde ich sagen, vertraut auf euch selber, sucht euch ein paar Gefährten. Das habe ich am Anfang auch zu wenig gemacht. Mittlerweile gehe ich auch deutlich eher ins Coworking, bin ja auch Verbandsmitglied geworden, versuche mich wirklich auch mit Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, zusammenzuschließen. Und man bekommt eigentlich gerade bei Leuten, die aus einer ganz anderen Branche sind, immer einen ganz treffenden Rat, ganz schlagenden Impuls, der einen dann wieder motiviert, vielleicht auch beruhigt. Das ist so mein Rat in die Richtung auf jeden Fall.
Was soll ich sagen? Gutes Schlusswort, Michael. Ich sage erstmal herzlichen Dank an alle, die uns zuhören. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes, wie ihr Michael auch erreichen könnt. Austausch ist wichtig. Ihr kennt unseren Podcast. Ihr könnt bei uns Community-Mitglied werden. Ihr könnt eine Mitgliedschaft zeichnen beim Verband. Ihr seid immer eingeladen zu unseren Regionalgruppen, die es bundesweit gibt, oder zu den Spezialgruppen. Ihr findet alles auf den Webseiten. Ich finde es toll, dass du dich so geöffnet hast, Michael. Also ich meine, wir kennen uns jetzt nicht lange. Wir haben uns, glaube ich, einmal gesehen und manchmal ergibt sich dann halt irgendwas, dass man Bock hat zu gucken. Ich möchte wissen, wie es dem Menschen geht und was hinter der Kulisse passiert. Und dafür danke ich dir sehr für deine Offenheit. Und weil du das sagst, also du wirkst auf mich total ausgeglichen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du Druck hast. Also wenn, dann kannst du das super gut verstecken, ja. Also in dem Sinne, Michael.
Jo, danke.
Ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und ich freue mich auch zu hören, wie es mit deiner Entwicklung weitergeht. Wir leben in unsicheren, in, wie man so schön sagt, VUCA-Zeiten, wo nichts mehr irgendwie Stabilität hat, außer wir selbst. Und ja. Ich glaube, wir und ein gutes Netzwerk und eine gute Community sind der Schlüssel, also auch Energie zu ziehen. Ja.
Glaube ich auch fest dran. Und danke auch dir nochmal für die Möglichkeit, für die Einladung.
Ja, gerne. In dem Sinne, Michael, mach's gut. Ich schließe unseren Call und freue mich, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Mach's gut. Tschüss. Mach's alle
ciao,
gut.
Ciao.
Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.